zu euch, wie wir, aber wie mir, wo ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, es ist vielleicht nicht unsere Lieblingsstelle. Aber sie ist relevant. Weil wenn Jesus zu Menschen spricht, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Auch wenn wir oder wenn du mit Menschen über Jesus redest, wirst du auf verschiedene Reaktionen stoßen, oder? Vielleicht hast du erlebt, dass du mit Menschen über Jesus geredet hast und diese Menschen haben Jesus angenommen, haben auf ihn vertraut. Ja, ist das super. Und ich wünsche uns, dass das heute passiert. Mit Sicherheit hast du aber erlebt, dass Menschen Jesus ablehnen, dass sie zu Jesus auf Distanz gehen. Ich denke, das ist eine relevante Stelle. Wenn wir mit unseren Freunden, mit unseren Kollegen und Kolleginnen über Jesus reden, vielleicht betrifft es die aber ganz persönlich, wenn du zum ersten Mal von diesem Jesus hörst. Auch wenn du auf Jesus vertraust, wenn du Christ bist, dann wird es dir manchmal so gehen, oder? Manchmal treffen die Worte von Jesus tiefer, manchmal lockst du sie ab, manchmal gehst du auf Distanz, manchmal lehnst du vielleicht die Worte von Jesus ganz ab. Ich denke, wir kennen das. Mir geht's zumindest so. Und diese Stelle soll uns jetzt helfen, eine gute Einstellung zu schaffen, dass wir richtig mit Jesu Worten umgehen, dass wir richtig mit der Bibel umgehen, dass wir richtig mit Gott umgehen. Ich möchte, bevor wir zu dem kommen, noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir so sehr danken für das, was wir heute schon gehört und gesehen haben. Danke für den Shahin, danke, dass du deinen Segen auf ihn runterbringst. Danke für den Johnny und für seine Geschichte. Danke, dass er in unsere Gemeinde kommt und sich von dir stärken lassen will und von dir hören will. Und Vater, du siehst jetzt, wie es uns geht, wie es unseren Herzen geht. Und ich möchte bitten, dass du unser Herzen jetzt vorbereitest für dein Wort. Schenk uns die richtige Einstellung dazu, wenn wir jetzt von dir hören. Und lass uns die besser kennenlernen, Herr. Veränder du uns durch dein Wort. Lass uns nicht auf Distanz gehen, lass uns die nicht ablehnen, sondern hilf du uns, zu dir zu kommen und auf die zuzugehen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben ja die Stelle von der Silvia schon gehört. Zusammenfassend kann man sagen, es geht um Vers 6. Super, wenn du deine Bibel vor dir hast, wenn du mitschaust, wir werden ein bisschen hin und her springen müssen, um den ganzen Text zu bearbeiten. Super, wenn du deine Bibel vor dir hast. Vers 6 sagt, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Vielleicht steht in deiner Bibel, der was keinen Anstoß an mir nimmt. Glücklich ist der was keinen Anstoß an mir nimmt. Es geht darum, an Jesus anzuecken. Und wir finden in diesem Text, in diesem Kapitel 11, Versen 2 bis 19, drei Gespräche, die Menschen zeigen, die was an Jesus anecken, die was sich über Jesus ärgern. Aber Matthäus zeigt uns auch drei Einstellungen, die was wir brauchen, damit das nicht passiert, damit wir uns nicht an Jesus ärgern. Schauen wir uns den ersten Teil an. Da geht es um Johannes den Täufer in den Versen 2 bis 5. Johannes steckt in einer schwierigen Situation. In Kapitel 3 Matthäus-Evangelium tritt Johannes auf und er redet davon, dass das Reich Gottes nahe sein wird. Das Reich Gottes ist nahe und es wird kommen und wir sollen umkehren. Und er spricht auch davon, dass Gott kommen wird und auf der Erde seine Feinde zerstören wird. Er wird sie vernichten. Und die Gläubigen, die wird er retten. Ganz ähnlich steht es auch im Propheten Jesaja in Kapitel 35. Dort lesen wir in den Versen 3 bis 5, stärkt die schlaffen Hände und fessigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Ich denke, dass Johannes an diese Stelle in Jesaja gedacht hat, dass er diese Stelle kennt. Und er sitzt jetzt im Gefängnis, er hört von diesem Jesus und denkt sich, ist dieser Jesus wirklich dieser Messias, von dem Jesaja spricht? In Vers 3b in Kapitel 11 sehen wir das. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage bringt Johannes durch seine Jünger, also durch die Jünger von Johannes zu Jesus. Johannes sitzt im Gefängnis und hat Zweifel, ob dieser Jesus wirklich der richtige Jesus ist. Johannes hört von den Heilungen, er hört in Vers 5, lesen wir es, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und so weiter und Tote werden auferstehen. Das sieht Johannes. Was ihm aber fehlt, das ist, dass Gott kommt und die Feinde vernichtet. Dass Gott kommt und ihn befreit aus dem Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis. Er ist von Herodes eingesperrt worden, weil er mit Herodes über Jesus geredet hat und er hat Herodes gedemütigt. Er hat gesagt, Herodes, es ist nicht richtig so, wie du lebst. Und deswegen hat ihn Herodes einsperren lassen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis in Kapitel 11 und wir wissen, dass er in Kapitel 14 sterben wird. Ich glaube, das weiß Johannes jetzt noch nicht, aber ich denke, er hat Angst und er wartet auf seine Befreiung, er wartet, dass Jesus kommen wird und ihn befreien wird. Die Umstände von Johannes, die stärken seine Zweifel, die machen seine Zweifel größer. Vielleicht kennst du eine ähnliche Situation, sitzt jetzt nicht im Gefängnis, aber vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Vielleicht gibt es Unsicherheit, gibt es Angst in deinem Job. Vielleicht wartest du auf den richtigen Partner, irgendein Umstand und du sitzt da und denkst, da ist da wirklich dieser Gott, der was sich um mich kümmern soll. Und ich möchte dazu drei Fragen stellen. Deren Antwort du geben musst für dich selbst. Erwartest du, dass Gott deine Probleme löst oder dass er sie verändert oder dass er sie verwendet, um dich zu verändern? Erwartest du von Gott, dass er deine Träume erfüllt oder dass er seine Träume zu deinen Träumen macht? Erwartest du den Himmel? Erwartest du jetzt den Himmel auf Erden? Oder wartest du darauf, bis Gott seinen Zeitplan erfüllt? Ich denke, dass Johannes von diesen Fragen und von diesen Zweifeln nicht verschont geblieben worden ist. Aber das, was Johannes gut macht, das ist, er bringt seine Zweifel zu Jesus. Und ich denke, das müssen wir auch tun. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir uns fragen, wo ist dieser Gott? Wo kümmert sich dieser Gott um mich? Dann müssen wir die Frage an Jesus weiterleiten. Ich glaube, dass sich Jesus darum kümmern wird, dass er uns eine Antwort geben wird. Schauen wir aber weiter. Wir werden dann später zu dieser Stelle nochmals zurückkommen. In den Versen 7 bis 15 geht es um eine andere Gruppe. Es geht um Jesus und die Volksmenge. Die Jünger von Johannes gehen von Jesus weg. Sie gehen wieder zu Johannes ins Gefängnis zurück und überbringen ihm die Nachricht, dass Blinde sehen werden, dass Taube hören und so weiter. Und Jesus redet inzwischen mit der Volksmenge über Johannes. Und es ist keine ganz klare Stelle. Es kommt nicht ganz klar raus, dass diese Volksmenge genauso Zweifel hat oder dass diese Volksmenge sich an Jesus aneckt. Aber es gibt einige Hinweise dafür. Jesus redet mit der Volksmenge über Jesus. Und er fragt sie, was habt ihr erwartet zu sehen? In Vers 7. Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Mit Sicherheit nicht. Die Volksmenge hat gewusst, dass Johannes ein geradliniger Mensch war. Er war asketisch unterwegs, moralisch sehr, sehr hochstehend und ist seinem Auftrag treu geblieben. Also, sie haben was anderes erwartet. In Vers 8 fragt Jesus sie, Habt ihr erwartet einen Menschen in weichen Kleidern? Das heißt, einen Menschen wie ein König bekleidet. Und es heißt wieder, nein. Johannes, sie haben gewusst, Johannes war in der Wüste, war sehr einfach gekleidet, hat sich von Honig und Wurzeln ernährt. Sie haben gewusst, dass das so war. Ganz anders als wie ein König. Und in Vers 9, die letzte Frage von Jesus, was habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten. Und genauso war es. Ich glaube, jeder hat gewusst, dass Johannes ein Prophet war. Er hat auf den kommenden Messias hingewiesen. Allen war klar, Johannes war ein Prophet und ich glaube, vielen war klar, dass er sogar ein sehr großer Prophet war, weil andere Propheten auf Johannes selbst hingewiesen haben. Und das ist jetzt ein bisschen spannend und das ist nur eine Vermutung, die was ich habe, aber die Volksmenge hat Johannes gekannt und sie haben gekannt, was er sagt, aber wir wissen nicht, was sie damit angefangen haben. Und ich vermute, dass uns Matthäus das da schreibt, weil diese Volksmenge zwar die Information kriegt, sie kriegen die Worte, aber sie machen nichts damit. Es wird nicht persönlich. Sie gehen auf Distanz. Genau können wir das aber nicht sagen. Dann gibt's noch eine weitere Reaktion in den Versen 16 bis 19. Hier spricht Jesus zu dieser Generation. Vielleicht handelt es sich dabei um dieselbe Volksmenge wie vorher. Vielleicht ist es ein Teil dieser Volksmenge. Es könnte sich dabei um die religiösen Führer handeln, zu denen Jesus hier spricht. Was ganz klar rauskommt in diesen drei Versen, 16 bis 19, dass Ablehnung da ist. Wir sehen das. Sie sind wie Kinder, die auf den Märkten sitzen und anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, Jesus, ist gekommen. Er hat mit Sündern gegessen und getrunken und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Johannes hat gefastet, war moralisch sehr hochstehend, war super. Und sie haben gesagt, ja, das passt nicht, der ist besessen. Jesus hat mit den Sündern gefeiert und sie haben gesagt, nein, das passt nicht, dieser Fresser und Weinsäufer. Wäre es umgekehrt gewesen, dann hätten sie das einfach umgekehrt gesagt. Es ist ihnen einfach nicht recht zu machen. Ich glaube, was passiert ist, ist falsch für sie. Man kann es ihnen nicht recht machen. Es ist Ablehnung da. Ich denke, wir sehen in diesem Text überblicksmäßig drei verschiedene Reaktionen. Wir sehen Zweifel, wir sehen Menschen, die was auf Distanz gehen, die was dies nicht persönlich nehmen und wir sehen totale Ablehnung. Drei Beispiele für Menschen, für die dieser Vers 6 nicht gilt. Für die nicht gilt, dass sie glückselig sind, weil sie sich nicht an Jesus anstoßen. Wenn wir jetzt da stehen bleiben würden, dann wäre es ziemlich eine dürftige Sache, eine mühsame Sache. Aber es geht weiter, weil Matthäus zeigt, dass es auch anders gehen kann. Und diesen anderen Weg, den brauchen wir und den wünsche ich uns. Wir sehen drei Einstellungen, was Matthäus beschreibt, die was notwendig sind, damit man sich nicht an Jesus aneckt, damit man sich nicht über Jesus ärgert. Und zu diesen drei Einstellungen will ich dir drei Fragen stellen, bevor wir sie behandeln. Die erste Frage ist, brauchst du eine gute Nachricht? Die zweite Frage ist, bist du bereit, dich verändern zu lassen? Und die dritte Frage ist, stehst du in Jesu Gerechtigkeit? Brauchst du eine gute Nachricht? Die gute Nachricht ist die gute Botschaft und sie ist das Evangelium. Schauen wir uns nochmal Vers 5 an. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der guten Nachricht, der guten Botschaft und Religion. Religionen wollen dir immer den Weg zum Heil, zur Rettung beibringen. Sie wollen dich darin schulen. Sie wollen dir zeigen, wie du das machen kannst. Die gute Botschaft ist ein Ereignis. Das ist das Geniale daran. Die gute Botschaft ist, dass Jesus deine Rettung ist. Sie will dir keinen Weg zeigen, der was zur Rettung führt, was du tun kannst, um gerettet zu werden, sondern die gute Botschaft ist ein Ereignis, was an einem Tag passiert ist. Und zwar Jesu Tod am Kreuz. Die gute Botschaft ist die Verkündigung von einem Ereignis, etwas, was passiert ist. Sie ist keine Lehre, sie ist keine Philosophie oder eine Disziplin, die was du dir aneignen kannst. Sie ist nicht etwas, das was Privilegierte, Gelehrte, Studierte oder Disziplinierte verstehen können und umsetzen können und der Rest nicht. Die gute Botschaft ist für alle. Ich denke, für privilegierte, gelehrte, reiche Menschen, sehr kultivierte Menschen ist es oft eine Gefahr, dass sie auf das, was sie erreicht haben, stolz sind, weil sie denken, es ist selbst gemacht. Sie denken, sie haben ihr Leben unter Kontrolle, mir kann nichts passieren, ich brauche keine Hilfe von außen. Ich bin selbst der Typ, der was alles schaffen kann. Matthäus beschreibt hier in Vers 5, aber den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Die Armen wissen, dass es Gnade ist. Die Armen wissen, dass sie keine Kontrolle über ihr Leben haben. Das Evangelium ist nichts, das was man sich erarbeiten kann, sondern es ist ein Geschenk für alle. Deswegen Vers 5 hier. Es sind die Armen, die zu Jesus kommen, und es sind die Menschen, die wissen, dass zwischen ihnen und den Armen kein Unterschied ist. Sonst denke ich, wären wir großteils hierinnen sehr aufgeschmissen. Weil ich denke, wir sind zum Großteil privilegiert, wir sind gebildet, wir sind reich beschenkt. Aber wir wissen, wir brauchen diese Einstellung, dass dieses Geschenk von Gott geschenkt ist, dass dieses Geschenk ganz von Gott kommt, dass wir uns das nicht selbst gemacht haben. Und dann, denke ich, wenn wir diese Einstellung haben, dann können auch wir zu Jesus kommen. Und dann gilt die gute Botschaft auch für uns. Die Frage an dich ist, ob du dir deiner Armut vor Gott bewusst bist. Laufst du einem Vorbild nach? Laufst du einer Philosophie nach? Oder ist das, was wir lesen, wirklich eine gute Nachricht für dich? Brauchst du eine gute Nachricht? Kommt zur zweiten Frage. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Ein sehr umstrittener Vers ist Vers 12. Da heißt's: Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Es gibt dazu zahlreiche Übersetzungen. Alle Übersetzungen schauen ein bisschen anders aus. Und es gibt zu den einzelnen Übersetzungen wieder zahlreiche Beschreibungen oder Interpretationen, die schauen auch wieder ein bisschen unterschiedlich aus. Letztendlich stehen wir vor einem ziemlich breiten Verständnis dieses Verses. Und wir können das jetzt nicht alles durchgehen. Aber ich möchte zwei Möglichkeiten herausgreifen, was dieser Vers bedeuten kann. Und in erster Linie der erste Teil des Verses, wo es heißt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, was allein dieser Teil heißen kann. Eine Bedeutung, und da müsste man sich den griechischen Urtext anschauen. Ich kann natürlich Griechisch und habe das alles selbst gemacht und nicht nachgelesen. Na, schaut's beiseite, also wir schreiben gute Bücher. Dass dieser Vers bedeuten kann, dass das Reich der Himmel Gewalt bringt, dass das Reich der Himmel mit Gewalt kommt. Und das haben wir auch letzte Woche bei der letzten Predigt gehört. Wenn du dir Kapitel 10, Vers 34 anschaust, dann siehst du, wo Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und diese mögliche Interpretation heißt es. Wenn Jesus der ist, der er behauptet zu sein, nämlich der Gott des Universums, der Schöpfer des Universums, und er in dein Leben kommt, dann glaube ich, müssen wir damit rechnen, dass sich unser Leben ändert. Wir können jemanden, der was Schöpfer Gott ist, nicht fragen, ob er unsere Sekretärin spielt. Wir können ihn nicht nehmen, wie ein Haustier in unsere Wohnung und in die Ecke stellen. Das geht nicht. Wenn der Schöpfer Gott in unser Leben tritt, dann wird sich unser Leben ändern und das kann Gewalt bedeuten. Das heißt jetzt nicht, dass er die vernichten will, sondern das heißt, dass er die stückweise verändern will und dass dies manchmal Schmerz heißen kann. Himmlische Kräfte werden in dein Leben kommen. Und das heißt, himmlische Gewalten werden in dein Leben kommen und sie werden dich verändern. Bist du bereit dafür? Es kann auch heißen, so wie es im Deutschen auch dasteht, dass dem Reich der Himmel Gewalt angetan wird. Das heißt, das Reich der Himmel, Gottes Reich, leidet. Und wenn wir uns wünschen, mit Jesus zu leben, wenn wir uns wünschen, dass der Schöpfer Gott in unser Leben tritt und gleichzeitig ein feines, gemütliches Leben genießen wollen, dann müssen wir uns einer Sache bewusst sein, was es für Jesus bedeutet hat, dass er in unser Leben kommt. Jesus hat alles aufgegeben. Jesus hat gelitten bis in den Tod. Was er von uns erwartet, ist nicht vergleichbar. Er erwartet von uns, dass wir auch durch Leid gehen und er erwartet von uns, dass wir Schmerzen auf uns nehmen, aber er erwartet von uns nicht, dass wir leiden bis in den Tod. Wir leiden im Leben, damit wir ihm ähnlicher werden. Er hat bis in den Tod am Kreuz gelitten. Was er von uns erwartet, ist nicht vergleichbar. Wir haben die Frage angeschaut, brauchst du eine gute Botschaft? Und das kommt darauf an, ob du dir deiner Armut vor Gott bewusst bist. Und die zweite Frage, bist du bereit, dich von diesem Schöpfergott, von Jesus verändern zu lassen? Und die dritte Frage ist, stehst du in seiner Gerechtigkeit? In Vers 11 sehen wir, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Da werden wir uns jetzt nur mal, zurückschauen, was wir am Anfang gehört haben. Johannes fragt sich im Gefängnis, ob Jesus der Messias ist. Ich glaube, dass Johannes an Jesaja denkt, ans Kapitel 35. Dort heißt es, Jesus kommt und richtet, er bringt das Gericht, zerstört alle Feinde und dann heilt er Blinde. Dann werden Blinde sehen, dann werden Taube hörend. Und Johannes bekommt im Gefängnis mit, dass Vers 5 passiert ist. Blinde werden sehend und Taube hören wieder. Und Lahme werden geheilt. Aber Johannes fragt sich, wo ist Vers 3, Jesus? Wo vernichtest du unsere Feinde? Johannes ist wie Elia, sagt diese Stelle. Und er wird oft mit dem Geist von Elia verglichen. Diese Stelle sagt sogar, er ist Elia, wenn ihr es annehmen wollt. Und eine Sache, wenn man sich die Geschichte von Elia anschaut, eine Sache, an der die Elia nicht verstanden hat, war folgende. Warum hat Gott nicht alles Böse vernichtet? Gott hat eines Tages zu Elia gesagt, Elia, geh zum Berg Horeb und ich werde dir dort erscheinen. Dann ist ein mächtiger Wind gekommen und Elia hat Gott erwartet, aber Gott war nicht im Wind. Dann ist ein mächtiges Erdbeben gekommen und Elia hat Gott im Erdbeben erwartet, aber Gott war nicht im Erdbeben. Dann ist Feuer vom Himmel gekommen und Gott war auch nicht im Feuer. Und dann ist ein leises Säuseln gekommen. Eine leise Stimme. Und in dieser Stimme hat Gott zu Elia gesprochen. Was will Gott damit Elia zeigen? Ich glaube, das, an dem Elia angeeckt ist. Gott will Elia zeigen, dass er kommt, wie er will. Der Schöpfer Gott kommt zu uns Menschen, aber in einer Form, die er bestimmt, nicht die wir uns erwarten oder die wir bestimmen. Nicht in Saus und Braus, sondern in Schwachheit und leise. Und ich denke, deswegen ist dieser Vergleich zu Elia da. Warum sollte jetzt Matthäus hier sonst Johannes mit Elia vergleichen? Okay, sie waren beide Propheten, aber beide haben erwartet, dass das Gericht kommt, dass sie befreit werden, dass die Feinde vernichtet werden. Und dann, danach haben sie die Heilung erwartet. Aber was passiert ist, dass die Heilung kommt, dass Blinde sehend werden, aber das Gericht ausbleibt. Wo ist Jesaja 35, Vers 3? Und ich möchte mit zwei Argumente die Stelle abschließen. Das erste Argument, und deswegen glaube ich, geht Jesus auf den Vergleich Elia und Johannes ein. Gott kommt, wie er will. Ich denke, die Stelle in Elia weist auch darauf hin. Wir können einem Jesus, der was selbst Gott ist, der was selbst behauptet, Gott zu sein, der was Schöpfer Gott ist, wir können ihm nicht vorschreiben, wie er in unser Leben kommt. Er kommt so, wie er es für richtig haltet. Und das zweite Argument ist, und das möchte jetzt einfach so in Form von Jesus, Johannes, einem Gespräch von Jesus und Johannes bringen. Da sagt Jesus zu Johannes, Johannes, du willst eine Schlacht, gut gegen böse. Johannes, wenn ich das mache, dann werde ich die Schlacht gewinnen. Aber dann werde ich auch die verlieren. Du warst zwar charakterlich und moralisch ein sehr hochstehender Mensch, ein Supermensch. Aber wenn ich gut gegen böse Krieg führe, dann muss ich ganz tief in dich reinschauen, in dein Herz schauen und dann sehe ich ja, dass du trotzdem ein selbstsüchtiger Mensch warst. Dass du zu wenig geliebt hast. Dass du gelogen hast, dass du schwach bist. Wenn ich den Kampf gut gegen böse führe, Johannes, dann verliere ich auch die. Und Jesus sagt weiter zu Johannes, Johannes in Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Und ich denke, das ist auch etwas, was hier passiert. Das Gericht kommt nicht auf Johannes, sondern es kommt auf Jesus. Das Gericht passiert am Kreuz. Und dieser Sache müssen wir uns bewusst werden. Die schlimmste, unmoralischste, schlechteste Person auf der Erde, die was in Gottes Gerechtigkeit steht, die steht tausendmal schöner und herrlicher und reiner vor Gott als die charakterlich und moralischste Person überhaupt, die was in ihrer eigenen Gerechtigkeit steht. Und ich denke, dies war die Gefahr hier bei Johannes. Er war ein Asket, er war moralisch top, aber er ist noch nicht in Gottes Gerechtigkeit gestanden. Die letzte Frage an dich ist, stehst du in Jesu Gerechtigkeit? Und ich möchte mit zwei Versen aus Römer Kapitel 3 abschließen. Da sehen wir, was am Kreuz passiert und was es heißt, in Gottes Gerechtigkeit zu stehen. Römer Kapitel 3, die Verse 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Amen.